Deutschlandfunk, Kulturfragen.
Am Mikrofon ist Karin Fischer, guten Abend. Die Folgen der Digitalisierung für alle Gesellschaften sind unübersehbar. Die Arbeitswelt verändert sich rasant. Die Bindungskräfte in der Gesellschaft, ob in der Familie, in Parteien oder Verbänden, schwinden. Wir kommunizieren digital, wir produzieren global und wir denken mit der Hosentasche, könnte man vielleicht sagen. Das Smartphone ist unsere Nabelschnur zur Welt und das Medium, das unsere Vereinzelung vorantreibt. In der U-Bahn, im Café, sogar im Konzert oder zu Hause am Küchentisch. Alle Augen sind zuerst darauf gerichtet. Was macht das mit uns im Verhältnis zur Wirklichkeit, mit unserem Verhältnis zu den anderen? Was passiert mit unserem Denken in unserem Gehirn, wenn es sich auf Schnipsel von Realität in maximal Handy-Bildschirmgröße konzentriert und sich deshalb kaum mehr konzentrieren kann? Millionen Leser hätten sich, so lautete eine Nachricht aus dem vergangenen Jahr, vom Buch als Medium verabschiedet. Zum Thema Smartphone und Aufmerksamkeitsökonomie spreche ich mit Christoph Türke, Professor Emeritus für Philosophie an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig. Er beschäftigt sich seit vielen Jahren und als Autor vieler Bücher mit dem Thema, mit der digitalen Gefolgschaft etwa oder mit der Aufmerksamkeitsdefizitkultur. Meine erste Frage an ihn lautet: Herr Türke, haben Sie eine Antwort auf diese sehr globale Frage, was das alles mit uns macht?
Es produziert auf jeden Fall Suchtverhältnisse. Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Smartphone und Sie sind kaum noch in der Lage, dieses Smartphone aus der Hand zu legen. Und eines Tages verlegen Sie das Smartphone. Dann werden Sie unruhig, dann kriegen Sie womöglich Schweißausbrüche, Herzrasen. Alles das, was Sie auch kriegen würden, wenn zum Beispiel mal für einige Stunden Google sämtliche seiner Dienste einstellen würde. Und diese Reaktionen sind ganz typische Entzugserscheinungen. Diese Entzugserscheinungen, die man sonst früher so Stoffen wie Kokain, Heroin oder dergleichen zurechnete, die bekommen wir auch, wenn uns unsere Kommunikationsmittel entzogen werden. Und das, denke ich, ist ein Lichtblick, der deutlich macht, wie radikal sich in den letzten Jahrzehnten die Verhältnisse geändert haben. Smartphone gibt es ja überhaupt erst ein Jahrzehnt lang.
Das Wort Suchtverhältnisse ist natürlich ein harter Einstieg in unser Gespräch. Die Tücke beim Smartphone und beim Smartphone-Bildschirm liegt ja wohl darin, dass es uns ständig anfunkt, ne? Neue Nachrichten auf der Oberfläche präsentiert, dass es immer sagt, ich bin da, hier geht's um was. Es ist heute selbstverständlich, dass ein Fitnessarmband nicht nur Schritte zählt, sondern auch Handytelefonate vermittelt.
Ja, also solche Dinge spielen eine entscheidende Rolle. Ich höre zum Beispiel auch von Pädagogen, dass es inzwischen WhatsApp-Gruppen gibt in Schulklassen, die so ticken, dass sämtliche Schülerinnen und Schüler dieser Klasse ständig an ihrem Smartphone hängen, weil die ganze Klasse durch so eine WhatsApp-Gruppe definiert ist. Und es könnte ja sein, dass die nächste Nachricht für mich die entscheidende ist. Sie kommen nicht dazu, irgendwie zu Hause so etwas zu machen wie Schularbeiten, wenn wir dieses antiquierte Wort mal nehmen wollen, oder sich auch sonst irgendeiner Tätigkeit kontinuierlich widmen, sondern sie schielen dauernd auf dieses Gerät. Und wer zum Beispiel abends nach 8 Uhr nicht mehr zu erreichen ist, der wird am nächsten Tag gefoppt und gemobbt, weil er ja ein kleiner Bubi ist oder ein kleines Mädi, was schon so früh ins Bett gehen muss.
Ich möchte zu den Schülerinnen und Schülern eventuell später kommen. Lassen Sie uns auch bei den Erwachsenen bleiben, Herr Türke.
Von denen das ja gelernt wird. Die machen es ja vor.
Genau, aber um es auch positiv zu formulieren, diese von uns oder von Ihnen jetzt auch sehr geschmähte Ablenkung ist ja doch vor allem auch Aufmerksamkeit von außen. Da will jemand was von mir, da kümmert sich jemand um mich. Die WhatsApp-Gruppe verteilt nette Bildchen oder lustige Witze. Das triggert doch natürlich, um im Bild zu bleiben, ihren Suchtverhältnissen, auch positive Reaktionen im Gehirn.
Ja, wenn das nicht auch eine Attraktionsseite hätte, dann würden sich diese Geräte ja nicht durchgesetzt haben.
Schildern Sie die Mechanismen hinter dieser Attraktionsseite mal.
Naja, zunächst mal Beschleunigung, zunächst mal hohe Effizienz, die Möglichkeit, sich global zu vernetzen, global zu kommunizieren. Das sind natürlich ganz hohe Attraktionswerte, überhaupt gar keine Frage. Und wenn das nicht attraktiv in einer bestimmten Weise wäre, wäre auch klar, die Geräte hätten nicht einen solchen Absatz, die hätten nicht eine solche Faszination. Nachrichten, Bilder um den ganzen Globus senden etc. ist für sich genommen erstmal eine ganz wunderbare Sache. Und diese wunderbare Sache hat eben bloß ganz große Haken, die in der Frühzeit des neuen Mediums zunächst mal gar nicht gesehen wurden. Ich erinnere mich gut an die Goldgräberstimmung um 1990, als das Internet geöffnet wurde. Nicht, da gab es diese Stimmung, endlich schaffen wir es, die direkte demokratische Öffentlichkeit herzustellen. Da können wir direkt rein. Jeder von uns kann das. Und das wirkliche Reich der Freiheit, was bisher immer bloß versprochen worden ist, das beginnt jetzt. Das war etwa die Stimmung. Und dann stellte sich innerhalb von 3-4 Jahren ungefähr heraus, ja Moment mal, in diesem neuen Medium, da vernetzt sich das alles ja so komplex, dass wir da gar nicht mehr durchschauen. Wir brauchen dringend so etwas wie Suchmaschinen. Ja? Und als der Wettlauf um Suchmaschinen begann, war klar, das angebliche Reich der Freiheit, was jetzt endlich eröffnet sein sollte, ist in Wahrheit ein riesiger Dschungel.
Und ein riesiger Markt natürlich, weil und dann wurden die Pfründe verteilt.
Ja, na, solange es nur dschungelhaft war, war das auch mit dem Markt noch nicht so riesig, sondern erst als dann der Suchmaschinenwettlauf von einigen gewonnen wurde und eben ganz glorios von Google durch wirklich eine geniale Idee seines Gründers Larry Page, nicht, dieses PageRank-System. Das war ein ganz einfaches System letztlich, nämlich etwas, was er sich von seinen Informatikprofessoren abgeschaut hatte, nämlich von denjenigen unter ihnen, die ständig danach geschaut hatten, ob sie auch von ihren Kollegen so zitiert werden, wie sie sich das gerne wünschen. Und diese Professoreneitelkeit, die hat er zu einem Ordnungssystem ausgebaut. Das meistzitierte ist das Wichtigste. Das meistgesuchte ist auch das Wichtigste. Und das ganze Suchen in der Suchmaschine ist damit auch ein ständiges Abstimmungssystem. Ja? Also Google veranstaltet ein permanentes Plebiszit. Ich nenne das eine permanente Basisdemokratie, bei der jeder mitmachen kann, aber ohne Res Publica, also ohne die gemeinsame Sache, die eigentlich eine Demokratie ausmacht.
Das hat ja dann Facebook nochmal zugespitzt. Wir lassen diese Entwicklung ein bisschen beiseite, Professor Türke. Sie haben es ja schon gesagt, das Internet existiert jetzt seit 30 Jahren, das Smartphone seit 20, ganz grob eingeteilt. Das Apple-Smartphone gibt es erst seit 2007. Meine Frage auch in Bezug auf unser Thema Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeitsökonomie, Aufmerksamkeitskontrolle. Was ist der Unterschied zwischen dem Aufploppen einer WhatsApp zum Beispiel und dem früheren Telefonanruf, der uns ja auch in der Beschäftigung unterbrochen hat oder aus dem Lesestoff, aus dem Buch rausgerissen hat förmlich?
Ja, das hat er getan und das ist in der Frühzeit des Telefons geradezu als Schock empfunden worden. Also wer das mal ganz sensibel aufgezeichnet hat, das war Walter Benjamin, als er über seine Berliner Kindheit um 1900 berichtet hat. Dieser Schock des Rausgerissenwerdens, ne, der hat sich natürlich immer mehr verselbstständigt und im Grunde ist diese Grundstruktur gleich geblieben. WhatsApp und alle anderen Medien potenzieren das nur. Aber das Herausgerissenwerden oder das Umhergeworfenwerden, dessen Strukturen, die wir im Telefonanruf haben, die wir im Filmmedium, aber auch beim Bildschnitt haben, ja, also das ruckartige Verändern der Szenerie. Jeder Bildschnitt sendet ja zugleich eine Botschaft, nämlich Achtung, jetzt kommt was Neues. Das kommt ruckartig, das teilt sich als Schock, als winziger Schock natürlich, fürs Auge mit. Ja, so ein kleiner Schock, der ist völlig unschädlich. Wenn das Milliardenschocks sind, dann allerdings haben wir ein großes Problem, weil dann in der Tat die Aufmerksamkeit ständig hin und her geworfen wird und ihr die Möglichkeit genommen wird, bei etwas zu bleiben. Und dieses bei etwas bleiben ist eigentlich das Typische, das Menschenspezifische, könnte man sagen, der Aufmerksamkeit.
Nun zeigt aber doch die Geschichte, dass sich das menschliche Gehirn an ziemlich vieles gewöhnt hat, seit wir Menschen die Steppe verlassen haben. Also wir sind in eine Eisenbahn gestiegen, obwohl die Seele nicht mitkam. Und inzwischen können wir Überschallgeschwindigkeit verkraften, ohne dass uns Hören und Sehen vergeht. Also warum sollten wir hier nicht auch so eine Art Adaption betreiben, die kurzfristige Defizite mit sich bringt, langfristig aber vielleicht einfach normal wird?
Na, ganz normal wird das alles natürlich nicht. Wir sind plastisch, wir sind dehnbar, jawohl, aber Dehnbarkeit hat ihre Grenzen. Die pure Tatsache, dass die menschliche Psyche beweglich, dass sie dehnbar ist, so hoch zu rechnen, dass man sich schier an alles gewöhnt. Davon, glaube ich, kann keine Rede sein. Dafür gibt es übrigens ein schönes Beispiel. Die USA hat Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre des letzten Jahrhunderts Weltraumexperimente vorgenommen, eine ganze Weltraummedizin ausgebildet, um nämlich Astronauten heranzubilden, die sich an Schwerelosigkeit, an Weltraumbedingungen gewöhnen. Man muss die nur ein bisschen trainieren und dann wird das gehen. Denn der Mensch ist ja, so hieß es damals, in Bezug auf die neuen Weltraumanforderungen eine Fehlkonstruktion. Den konstruieren wir um. Ja, diese Formen der Umkonstruktion sind dann nach und nach in aller Stille wieder fallen gelassen worden, weil die Dehnbarkeit dann doch recht begrenzt ist.
Jetzt fällt es mir etwas schwer, den Stab über ein Medium zu brechen, das in den Augen von ganz vielen Menschen doch vor allem Beziehungen herstellt. Das haben Sie ja vorher sogar mit Ihrem Negativbeispiel über die Schülerinnen und Schüler gesagt. Es stellt Beziehungen her und inzwischen ist tatsächlich eine halbe Kindergeneration und eine ganze Erwachsenengeneration mit diesem Smartphone aufgewachsen. Mhm. Gibt es Erkenntnisse aus der Forschung, wie Smartphones, und ich meine jetzt nicht Tinder, die Beziehungen zwischen Menschen beeinflussen?
Ja, ich kann die ganzen Studien, die es dazu gibt, gar nicht überblicken und bin ja auch nicht direkt empirischer Medienforscher. Man kann aber ganz gewiss sagen, dass das Herstellen von Beziehungen eine hochambivalente Angelegenheit ist. Also auf der einen Seite führt es aus Isolation heraus. Das ist eine ganz wunderbare Sache. Dasselbe Medium, was aus der Isolation herausführt, führt aber zunächst auch in die Isolation hinein, weil jeder eigentlich mit seinem eigenen Apparat zunächst mal beschäftigt ist. Ja, und da erleben wir gelegentlich auch ganz absurde Dinge, nämlich die Familie, deren Mitglieder am Esstisch sitzen und jeder schaut auf sein Gerät und stellt Beziehungen her, nur nicht mit den Familienmitgliedern, die da sitzen. Das heißt also, schon in der Hinsicht ist das eine ambivalente Angelegenheit. Und auf der anderen Seite ist das Herstellen von Beziehungen auch eine Form, Kontrolle auszuüben, Menschen permanent erreichbar zu machen. Und permanente Erreichbarkeit kann so etwas sein wie Psychoterror.
Gehen Sie so weit zu sagen, dass die Bindungs- oder Beziehungsfähigkeit von Menschen im Zeitalter von Smartphones verloren gehen kann, weil Eltern zum Beispiel auf dem Spielplatz oder im Restaurant, statt sich mit ihren Kindern zu beschäftigen, auf ihr Smartphone starren oder sehen oder die Kinder via Smartphone beschäftigen?
Ich denke, das ist ziemlich offensichtlich, dass, wenn Eltern das tatsächlich tun, und viele tun das, denken sich womöglich gar nichts Böses dabei. Ist doch ein schönes Spielzeug und das Kind ist ruhig und nervt nicht. Dass das die Intensität persönlicher Beziehungen beeinträchtigt, das ist ganz offensichtlich. Dass die Herstellung von Beziehungen über das Medium zugleich verbunden ist mit der Produktion von Flüchtigkeit in diesen Beziehungen, ist auch ganz offensichtlich. Ja, also man kann, sobald eine über das Medium hergestellte Beziehung einen irgendwie anstrengt, kann man sich wieder ausklinken. Und das ist ja auch das große Problem in politischen Bewegungen, die sich über dieses Medium herstellen. Der berühmte Fall 2011, die große Versammlung in Kairo auf dem Tahrirplatz, die zum Sturz des Mubarak-Regimes damals geführt hat.
Bezeichnet als sogenannte Handy-Revolution.
Ganz genau, eine Volksbewegung. Keine Führer, sondern durch Direktteilnahme aller ist das passiert. Großartig. Wieder eine Welle der Euphorie, die sich daran knüpfte. Und trotzdem muss man sagen, diese Handyrevolution hat, was diesen einen Anlass betraf, geklappt und flog danach sofort wieder auseinander, weil sie mit keinerlei Nachhaltigkeit verbunden war. Und die beiden wirklich hartnäckig funktionierenden Strukturen in Ägypten, nämlich das Militär und die Muslimbruderschaft, die wurden davon nicht wirklich angegriffen, sondern die fühlten sich umgekehrt ermuntert, sich neu zu formieren. Und wenig später war der Tahrirplatz dann plötzlich ein Platz von ganz üblen Sexualangriffen von Männern auf Frauen und schließlich der Platz, an dem die neue Macht, die Militärmacht erneut, sich präsentierte. Und da zeigt sich eben auch diese hochgradige Ambivalenz. Das Medium ist großartig, es stellt in kürzester Zeit Verbindungen her. Die Beschleunigung fasziniert, die hat auch ihr Gutes. Aber das Problem ist auf der anderen Seite der Verlust von Nachhaltigkeit, die Produktion von Flüchtigkeit. Und das kann man ganz generell sagen, jetzt ohne dass man dazu Zahlen aus Studien heranziehen muss.
Sie haben gerade zwei Begriffe in die Diskussion eingebracht, die ich gerne noch vertiefen würde, nämlich Verfügbarkeit und Resilienz. Also das Smartphone oder Tablet, egal in welcher Hand, verschafft sofortige Befriedigung. Das ist ja das, was Sie auch gerade sozusagen übersetzt haben in den globalen Zusammenhang. Ja. Alles ist erreichbar, alles ist sofort zu haben. Das reale Leben gerät dabei in eine echt blöde Situation, weil hier ist nicht alles sofort zu haben. Und man bräuchte tatsächlich etwas wie Resilienz dafür. Die Frage ist, wo wir das noch lernen.
Ja, wir müssen schlicht und einfach lernen, die neuen Medien zu dosieren. Das ist die einzige Möglichkeit, mit ihnen umzugehen. Also immer wieder höre ich, ja, man kann die doch nicht wegtun, sondern man muss sie gestalten. Das ist nicht falsch, aber das ist eine sehr irreführende Formulierung. Gestalten, das klingt so, als wären die neuen Medien so eine Art Knetmasse, die man so oder auch anders nach Belieben gestalten könnte. Man muss sich klar machen, die haben eine ungeheure Dynamik. Gestalten kann hier nur heißen zähmen, diese Dynamik irgendwie einschränken. Nicht wahr? In gewisser Weise haben wir es zu tun mit einem Spiel mit dem Feuer. Feuer ist einerseits, wie wir wissen, eine große kulturelle Errungenschaft gewesen. Feuer machen können gehört zu den Kulturanfängen der Menschheit. Auf der anderen Seite ist ganz offensichtlich, wie hochgefährlich Feuer ist. Und wenn wir die Analogie des Feuers nehmen, dann liegt man einigermaßen richtig. Dann kriegt man ein Gefühl dafür, dass Gestalten bedeutet zähmen, dosieren, sich gegen Suchtverhältnisse zur Wehr zu setzen. Und wenn man das tut, ja, wenn man also Gestaltung hier zugleich verbindet mit Suchtbekämpfung, dann nimmt man das Medium wirklich ernst.
Wir erleben natürlich einen Kulturwandel in sehr, sehr großem, fast unschätzbaren Ausmaß, so viel kann man heute sagen. Weil Sie auch wieder die Sucht erwähnt haben, bei der wir am Anfang waren, ist das der Mechanismus, die Dopaminausschüttung, dieses gute Gefühl, mehr davon, also im Prinzip eine positive Gewöhnung. Wenn wir jetzt zum Thema Bildung kommen, was bedeutet das für die Zukunft zum Beispiel des Medienkonsums oder der Mediennutzung in den Schulen?
Na, Dosierung bedeutet da hochgradige Einschränkung. Grundschüler müssen nicht sofort Medienunterricht haben. Ja, also die Vorstellung, man kann die Kinder gar nicht früh genug in dieses Medium einführen, sonst verlieren sie den Anschluss. Das halte ich für eine vollkommene Fehlentwicklung, weil zunächst erstmal Psychen da sein müssen, die stabil genug sind, um mit diesem Medium umzugehen. Und diese Stabilität, die lernt man woanders. Mit dem Einüben von Gewohnheiten und ich nenne das rituellen Strukturen, die einem Schulalltag zum Beispiel ein klares Format und eine klare Orientierung geben. Wenn zum Beispiel Grundschullehrer die Kinder empfangen und erstmal 1-2 Monate nichts anderes machen, als ganz geduldig mit denen Regeln und Gewohnheiten einüben, wie die gemeinsame Zeit, der gemeinsame Alltag ablaufen soll. Dann holen die das stofflich nachher, erfahrungsgemäß, bequem wieder ein, weil sie selber angefangen haben, Stabilisierungsstrukturen einzuziehen. Natürlich muss das viel früher schon geschehen. Das muss zu Hause geschehen. Es müssen Gewohnheiten ausgebildet werden. Und Kinder wollen das ja eigentlich auch. Die stehen sozusagen auf Wiederholung. Mach das nochmal. Lies nochmal vor. Erzähl mir das nochmal. Spiel nochmal mit mir Verstecken und Wiederfinden. Und dieses Verlangen aufnehmen und die Wiederholung zu einem entscheidenden Erziehungs- und Bildungsfaktor zu machen, auf allen Ebenen. Das ist es, worauf es ankommt.
Sagt Christoph Türke, Professor Emeritus für Philosophie an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig, zum Thema Digitalkonsum und Aufmerksamkeitsökonomie. Hier in den Kulturfragen. Das Gespräch haben wir vorher aufgezeichnet. Nach uns folgt Kultur heute und hier am Mikrofon verabschiedet sich und wünscht einen angenehmen Abend Karin Fischer.